Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge hier in unserer KI-Staffel im Podcast Chronisch Digital. Und wir haben heute ein Novum, denn das erste Mal sitze ich nicht mit meinen GesprächspartnerInnen im Studio, sondern wir sind quer verteilt in Europa, München, Brüssel, Bremen, und haben uns zusammen telefoniert über eine Podcast-Software.
Chronisch Digital. Der Podcast über Daten, Kreativität und Verantwortung vom Bundesverband Digitale Wirtschaft.
Ich begrüße ganz herzlich diesmal nicht im Studio, sondern an Ihren Computern Eva Lihotzky und Karel Golter. Hallo ihr beiden.
Hallo Pia, grüß dich.
Guten Nachmittag,
Guten Pia, Nachmittag, grüß dich. Genau. Ich möchte heute mit euch sprechen über ethische künstliche Intelligenz beziehungsweise künstliche Intelligenz und Ethik für eine verantwortungsvolle Zukunft. Denn da seid ihr die ExpertInnen. Da habt ihr euch viel mit auseinandergesetzt. Und genauer gesagt seid ihr da beruflich auch schon ganz tief eingestiegen, Eva Lihotzky, General Manager bei der Serviceplan Group und dort zuständig für das Serviceplan AI Lab. Ich hoffe, das habe ich richtig beschrieben. Und Karel Golter, du bist Founder und CEO bei der Indeed Innovation GmbH. Und ihr beide habt zusammen auch ein Buch geschrieben, was sich mit künstlicher Intelligenz und Ethik befasst. Und deswegen seid ihr heute hier. Mögt ihr noch kurz zwei, drei Worte zu euch selber verlieren, bevor wir ins Gespräch einsteigen?
Super gerne. Vielen Dank, Pia, für die Einladung. Ich freue mich total, da zu sein. Genau, ich leite das AI Lab für die Serviceplan-Gruppe aus München heraus, das Thema KI für die Gruppe global. Wir haben einen zweiten Standbein in Silicon Valley nach San Francisco, sind da sehr nah dran an den neuesten Technologien und auch privat beziehungsweise parallel dazu bin ich sehr stark mit involviert, mir anzuschauen, was AI für uns als Gesellschaft beziehungsweise wie auch der Impact auf uns als Einzelpersonen im Zusammenspiel sind. Deswegen da auch super dankbar, mit Karel und meinen Co-Autoren das Buch 10 Moral Questions geschrieben zu haben, und freue mich da heute auch nochmal näher drauf einzusteigen, was wir alles auch mit abgeleitet haben.
Mhm. Und Karel?
Ja, Pia, von meiner Seite. Ich bin, wie gesagt, der Geschäftsführer, Gründer von der Firma Indeed Innovation. Ich beschäftige mich schon seit 2017 mit dem Thema KI, habe 2020 auch zusammen noch mit zwei weiteren Kollegen mein erstes Buch zum Thema KI geschrieben. Das hieß der AI Toolbook. Und zwar einfach aus dem Bedürfnis heraus, dass als Innovationsschaffender und vor allem bei uns im Unternehmen, das sich ganz, ganz viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, die Befähigung von Menschen mit so einer gewaltigen und wichtigen Technologie enorm wichtig ist. Und das hat sich dann auch im weiteren Verlauf übertragen auf die wirklich geniale und schöne Zusammenarbeit mit Eva und dem Team, wo wir halt eben unser zweites Buch dann auch herausgebracht haben.
Du hast ja dann auch quasi die KI über so diverse Phasen der Entwicklung miterlebt, ne? So gefühlt in der Öffentlichkeit gibt es KI ja erst seit jetzt ein paar Monaten. Natürlich gibt es das alles schon viel länger, es war nur deutlich unsichtbarer. Und hast dich, oder ihr beide euch, ja über die letzten Jahre sehr da eingefuchst in die Thematik. Und es würde mich mal interessieren, warum die Ethik da für euch so eine große Rolle spielt. Also warum ist die euch persönlich wichtig im Kontext von künstlicher Intelligenz?
Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin tatsächlich mir ist Ethik im Kontext künstliche Intelligenz super wichtig, weil ich glaube, dass es ein Pfeiler sein muss, an der wir künstliche Intelligenz ausrichten, dass wir sicherstellen, dass wir im Englischen nennt sich das auch gerne Responsible AI mit in die in das Setup von KI-Systemen mit integrieren, aber auch in Organisationen sicherstellen, dass es mit sehr nah auch an zum Beispiel Markenkernen mit dran gekoppelt ist, um eben die Art, wie KI uns zukünftig beziehungsweise auch in der Vergangenheit schon beeinflusst hat und beeinflusst wird, aufsetzt und mitgestalten können wird.
Karel, was würdest du ergänzen?
Ich glaube, das wichtige Thema im Kontext zu KI ist, dass wenn man einmal so ein bisschen verstanden hat, wie das Thema sich nach vorne hin, die Zukunft auch entwickeln kann und welche Berührungspunkte es in die Gesellschaft haben kann, dann wird man sich plötzlich ein wenig auch der Verantwortung bewusst, die man hat, wenn man so einen gewissen Fortschritt oder Vorsprung hat gegenüber vielleicht anderen. Und man erkennt sofort, wo es eventuell, ich muss sagen, Gefahren gibt in der Zukunft, dass gewisse Bevölkerungsschichten oder auch Bereiche im Arbeitswesen darunter leiden könnten. Und dann irgendwie kriegt man, ich weiß nicht, ob es ein Helfersyndrom ist oder so, aber auf jeden Fall ist es so, dass man denkt, oh, da könnten echte Nachteile entstehen und das wäre ja nicht richtig, weil man möchte ja eigentlich mit dem, was man im Leben tut, vor allem mit der Arbeitskraft, die man reinbringt, möchte doch eigentlich jede und jeder möglichst was Positives erarbeiten. Und ich glaube, in diesem Kontrast ist dieses Bedürfnis dann auch entstanden, diesmal ein bisschen tiefer zu erforschen für sich selbst, im Kollektiv, aber dann halt eben für die Allgemeinheit.
Jetzt mögen manche Leute behaupten, so eine richtig umfassende ethische künstliche Intelligenz ist doch eigentlich gar nicht möglich. Die kann es gar nicht geben. Wahrscheinlich würdet ihr widersprechen, oder?
Also ich glaube, dafür müsste man jetzt einmal in die Untiefen der Philosophie auch einsteigen und sich anschauen, was bedeutet denn Ethik eigentlich oder was bedeutet auch künstliche Intelligenz? Deswegen so pauschal kann man ja das jetzt gar nicht oder meiner Meinung nach gar nicht beantworten mit ja oder nein, richtig oder falsch, gibt's oder gibt's nicht, sondern ich glaube, die Abstufungen oder für uns auch super wichtig, uns drüber zu unterhalten, welche Grauzonen gibt es dafür oder wo macht man auch konkrete Fortschritte? Und was ich jetzt schon auch in Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern oder auch einzelnen unserer Kunden festgestellt habe, dass es gar nicht darum geht, es gibt die ethische KI, sondern es gibt den Weg dahin, den man transparent macht, den man greifbar macht, den man vielleicht auch für sich und seine Organisation, für die Mitarbeiterinnen gestaltet und überhaupt erstmal anfängt, sich dessen bewusst zu werden, darüber zu reden, zu implementieren und Mechanismen auch aufzusetzen, die das überhaupt im Organisationskontext enablen. Weil ich glaube, in einer absoluten, die ethische KI, die wird es auch nie geben, weil ich glaube, das wird sich auch im Verlaufe der Zeit super verändern. Ich glaube nur, dass man eben Rahmenbedingungen schaffen kann, in denen man wirtschaftet oder in denen man eine künstliche Intelligenz so einsetzt, dass sie gewisse Grundpfeiler, gewisse Werte auch einfach abdeckt, fördert, greifbar macht und vor allen Dingen damit dann auch mit dem Kontext, in dem sie wirkt, so gestaltet. Und das wäre mir super wichtig oder ist auch ein Grund, wieso wir in dem Buch, das wir geschrieben haben, diese 5 Werte für uns einmal hergeleitet haben, auch sicherstellen, dass wir Handlungsempfehlungen mitgeben und da auch mit einzelnen Beispielen schon gezeigt haben, wo es möglich ist, das auch aufzusetzen.
Karin, vielleicht magst du kurz zusammenfassen, also du darfst natürlich gerne auch noch einen Gedanken äußern, der zu Eva ergänzend ist, aber vielleicht magst du in dem Kontext auch gleich zusammenfassen, was denn so diese 5 Werte, diese 5 Prinzipien sind, an denen man sich orientieren kann bei dem.
Genau, wir haben damals versucht, wirklich so ein bisschen allgemeingültig das zusammenzufassen und die 5 Werte, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen ins Englische gleich verfalle, die haben einmal zu tun mit Care and Compassion, also dass man versucht, sich um andere eben auch zu kümmern und auch mitzufühlen. Der zweite Wert ist der Entdeckung, also der Discovery. Der dritte, das ganzheitliche Denken. Der vierte, das Thema Transparenz und Integrität. Und der fünfte, das Thema des Gleichgewichts oder der Balance. Und diese 5 Themen, die überlappen sich natürlich in Time oder die 5 Werte auch, aber sie bauen vor allem ein Ökosystem an Interdependenzen und auch Eigenständigkeiten. Also ich finde zum Beispiel persönlich, um gleich mal eins rauszunehmen, was ich super spannend finde, ist das Thema der Discovery, also dieser Neugierde, könnte man sie auch irgendwo anders beschreiben. Das ist vielleicht etwas, was man gar nicht so sehr sofort nach vorne treiben würde. Aber die Frage stellt sich doch immer, wollen wir und wie wollen wir Dinge neu entdecken? Und bleibt dieses, was etwas sehr, sehr Menschliches ist, ohne jetzt in die typische Fingerzeigmoralik zu gehen, sondern wirklich etwas, wo jeder sagen würde, ja, ist eigentlich ganz cool, dass man etwas Neues entdecken kann. Wie können wir eigentlich damit umgehen im Kontext zu KI? Was ist es eben, wenn die KI mehr und mehr übernimmt, wo wir gar nicht mehr so viel selber vielleicht selber denken müssen? Könnte es sein, dass es die Neugierde unterdrückt. Mhm. Und das ist natürlich dann ein sehr, sehr starkes Thema, wo wir auch Acht geben müssen.
Mhm. Ja. Oder vielleicht, wenn ich da, sorry, nur kurz ansetzen darf, nicht nur unterdrücken, sondern auch ein eingeschränktes Sichtbild vielleicht schon vorgibt, sodass man gar nicht mehr proaktiv neugierig oder discovern kann, sondern tatsächlich schon in einem vorgegebenen Rahmen eingeschränktes Sichtbild hat. Und das dachten wir, oder ist für uns halt super wichtig gewesen zu sagen, diese Greifbarkeit oder auch diese Offenlegung von Möglichkeiten für einen Nutzer einer KI zu geben, super wichtig.
Finde ich gerade ganz spannend, dass ihr diesen Gedanken aufbringt, denn in unserer zweiten Folge, wenn jemand von Ihnen da draußen noch nicht reingehört hat, man gerne nochmal reinklicken darf. Da geht es um Kreativität und künstliche Intelligenz und die beiden Gesprächspartner haben dort auch so ein bisschen durchblicken lassen, ja, das beschneidet einen im Zweifel auch oder hemmt einen, ne? Und das ist etwas, wo man mit umgehen muss oder vielleicht auch gegen anarbeiten muss. Aber wenn wir mal ein bisschen konkreter so anhand von Beispielen, wie beurteilt ihr denn die aktuelle Landschaft der künstlichen Intelligenz in Bezug auf Vielfalt und Inklusion zum Beispiel? Also wie kann ich sicherstellen, dass ganz konkret soziale Ungerechtigkeiten, die schon vorhanden sind, nicht noch verstärkt werden durch KI-Systeme?
Ja, ich glaube, eine wichtige Geschichte, die wir vorwegnehmen sollten, ist vielleicht, dass das Thema geht immer auf den Menschen zurück. Also wir dürfen jetzt nicht die Verantwortung abgeben, indem wir sagen, ja, das ist die KI, sondern wir sind immer an jeder Stelle beim Input, beim Assessment zwischendurch und beim Output dabei. Das heißt, wir können immer entscheiden und wir sind verantwortlich. Es ist nie die KI, die eigentlich schlussendlich verantwortlich ist, sondern immer wir, was wir damit machen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, nochmal nach vorne zu bringen. Also es ist eben nicht dieses Ausgelagerte. Und in diesem Kontext würde ich gerne auch immer sehen, dass wir das so verstehen. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass man reflektiv darum geht, dass wir immer die Beziehung zu uns selbst und untereinander im Vordergrund halten und sagen, hey, was macht das eigentlich mit uns? Und dass es aber gleichzeitig auch die Möglichkeit gibt, dass mit KI wir etwas bestärken können. Also zum Beispiel halt eben auch Integrität oder Gemeinsinn oder dass wir halt eben, wenn es Ungerechtigkeit gibt und Ungleichheit, dass wir genau die Art damit adressieren können, indem wir zum Beispiel auf diese Datenmissstände hinweisen oder die auffüllen, da wo die Data Pools und Lakes zu klein sind oder nicht die richtigen Daten beinhalten. Eva.
Genau, nee, ergänzend auch nochmal, um zwei Beispiele zu sagen. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es schon Möglichkeiten, eben Inklusion wirklich auch zu leben und sehr deutlich auch auf das Englisch, auf den Bias hinzuweisen, wo es einige Algorithmen tatsächlich auch offensichtlich zielgruppenspezifische Inhalte in einer verzerrten Art zur Verfügung stellen oder auch an einem Beispiel Bewerber vorab aussortieren, einfach nur, weil es halt unterschiedliche Namen gibt und alleine dieses Bewusstsein zu schaffen, so hey, in der Anwendung hat man diese Verzerrung eben schon mit drin und man kann dem ja gegensteuern, indem man entweder den Dateninput zum Training verändert oder auch die Verarbeitung der Daten durch eben eine Anpassung des Algorithmus auch nochmal mit anpasst. Und ich glaube, da komme ich wieder eingangs zurück zu dieses Bewusstsein überhaupt erstmal zu machen, dass es da ist. Gibt es unfassbar viel Literatur, Beispiele, auch sehr konkrete Fach- oder Umsetzungen in einzelnen Unternehmen, die halt sich zur Aufgabe gemacht haben, das auch schon rauszufiltern oder durch Responsible AI Guidelines im Unternehmen mit zu verankern, dass man eben sagt, man stellt sich dem und möchte dem auch entgegenarbeiten. Ich glaube aber, dass das halt ein sehr menschliches Phänomen ist, sage ich mal, auf der einen Seite, weil wir als Menschen schon in unseren Anwendungen verzerrt handeln und auf der anderen Seite, dass oftmals der Dateninput eine verzerrte Datengrundlage mit sich bringt. Und ich glaube, das sind einfach so zwei Aspekte, die wir proaktiv mit adressieren müssen und deswegen auch das Thema des Daten zur Verfügung stellens und der Verarbeitung einfach da auch sehr klar nochmal die Aufgabe zu nehmen in der da schon Diversität Angebots der Verarbeitung.
Es hat also ganz viel mit Bewusstsein zu tun, Bewusstsein der Nutzer, aber auch der AnbieterInnen. Aber Bewusstsein setzt ja auch Wissen voraus sozusagen. Also habt ihr Beispiele, konkrete Beispiele von Anwendungen, Unternehmen, die das schon total gut machen, von denen man was lernen kann, an dem man sich orientieren kann?
Das ist uns tatsächlich im Vorfeld auch schon, haben wir ein bisschen überlegt. Wir haben mehr die, muss man sagen, die negativen Beispiele, da wo es nicht wirklich so gut klappt, bis hin zu, wo es richtig schlecht klappt. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass auch die Applikationen, wozu dienten das, nicht immer so einfach ist. Aber es gibt natürlich, ich gebe mal zwei Beispiele vielleicht von Situationen, wo natürlich KI hilft, der Sache gerecht zu werden, etwas Gutes auch hervorbringen kann. Und das ist einmal in der EU im Kontext von der Fischerei, können wir mit Hilfe von den Daten, die Datenmenge, die von allen möglichen Datenpunkten kommen, zum Beispiel analysieren, wo eine Überfischung stattfindet oder sogar wo Trawler nicht im richtigen Kontext, also zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind und deswegen auch sehr wahrscheinlich die falschen Fische fangen. Und das sind Themen, die konnten früher zum Beispiel gar nicht gelöst werden, weil man hatte zwar die Daten, aber man konnte sie nicht lernend in Kontext bringen als solches, weil es einfach viel, viel zu aufwendig gewesen wäre für Menschen. Und das ist für mich, finde ich, ein ganz schönes Beispiel, um zu zeigen, zuerst mal geht es darum, was beabsichtige ich eigentlich mittels KI zu lösen. Und das hat wieder mit einer Frage zu tun, die ich am Anfang stellen muss. Was will ich damit erreichen? Und wenn ich zum Beispiel einfach nur Kosten sparen möchte, indem ich Prozesse schneller machen kann, dann leidet darunter meistens die Arbeitskraft, also der Mensch. Weil immer dann, wenn ich die Peitsche schwinge, ist es selten schön, sage ich jetzt mal. Und die Frage ist immer, was kann man eigentlich damit tun? Na, es gab gerade neulich, ich glaube, es war sogar auch von BCG, gab es eine Studie, die festgestellt hat, dass in der Arbeitsleistung von White-Collar-Workers besteht eine Möglichkeit von ungefähr 20%, dass KI diese blöde Arbeit, also die 20% blöde Arbeit sozusagen beheben kann oder entlasten kann. Da möchte ich jetzt mal kurz eine Seitennotiz geben dazu, weil auch da die Fragestellung ist, ist das wirklich etwas Gutes? Möchte ich den Slack oder irgendwo, wo ich Arbeit habe, die ich vielleicht nicht hundertprozentig liebe, ist es wirklich immer das Ziel, die wegzubringen? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ab und zu finde ich, dass es Dinge gibt im Leben, die sind zwar vielleicht nicht mega cool, aber sie sind wichtig, damit wir die anderen Momente total schön finden. Stellt euch vor, wir würden wirklich immer nur im Schlaraffenland leben. Das wäre doch langweilig.
Da sind wir ja schon fast wieder bei philosophischen Fragestellungen. Aber ja, wir haben beide fleißig genickt. Eva, hast du eine Ergänzung?
Ja, habe ich. Und zwar auch in Zusammenarbeit mit BCG im Rahmen von unseres Buches hat sich halt herausgestellt, dass die Unternehmen, die vor allen Dingen auch auf ihre Mitarbeiter achten oder eine Responsible AI Guideline im Unternehmen verankert haben, wirtschaftlicher sind. Also da kann man deutlich einen Impact sehen, die das auch in der Anwendung mit ihren Kolleginnen, aber auch zum Endkonsumenten hin kommunizierbar machen, deutlich oder halt einen Erfolgsvorsprung verzeichnen können. Die Ableitung ist, deswegen, weil sie den Markenkern eben die Transparenz des ethischen Handelns mit an den Markenkern koppeln und B, aber sich dessen auch bewusst machen, dass sie zum Beispiel verantwortungsbewusst handeln und dementsprechend auch ihre Eigenleistung darauf ausrichten, um beispielsweise auch, und da kommt so das Stichwort Purpose mit dazu, ne? Also auch darauf auszurichten, nicht nur auf Effizienzgewinne, sondern eben auch auf eine Absicht oder eine Wertstiftung in gesellschaftlichen Kontexten und Absichten mit reinzugeben. Und das fand ich super spannend, auch nochmal so hergeleitet zu bekommen und dass tatsächlich auch auf einer globalen Ebene sich genau so eine Resonanz abzeichnet oder ein Wirkungsgrad von ethischer KI sichtbar ist, sodass es auch für uns halt ein Zeichen war, dass das nicht nur europäische Sichtweise ist, sondern dass man auch wirklich global, auch unabhängig von Regionen oder Industrien, einen Mehrwert schaffen kann, wenn man ethisches Handeln auf wirtschaftlichen Kontext übersetzt.
Was glaubt ihr, würde in dem Kontext es vielleicht helfen, wenn es eine Art Label für Unternehmen gäbe hinsichtlich ihrer Trustworthiness, jetzt fange ich auch mit dem Denglisch an, in Sachen AI, also dass sie eben grundlegend gute Prinzipien verfolgen in dem Kontext und dass man ihnen das bescheinigt?
Es wäre sehr wahrscheinlich schöner zuerst, wenn wir von der Regulatorik ganz klare Leitlinien hätten. die ganz klar vorgeben, wie was zu funktionieren hat. Und übrigens, das sehen wir, also das ist auch in der Mache und da gibt es schon große Fortschritte. IEEE zum Beispiel in Europa, die haben viel gemacht, auch in Amerika natürlich. Wir haben das ja zum Beispiel in der Biologie oder beziehungsweise im MedTech-Bereich gibt es ja ganz, ganz viele Regulatories, die einschränkend sind, die natürlich global unterschiedlich sind. Und deswegen glaube ich, wäre das wichtiger, bevor ein Label kommt. Ein Label hätte zwar gewisse Vorteile, aber auch da müssen wir aufpassen, das Themengebiet ist so jung, so neu und so dynamisch. Würden wir es schaffen, tatsächlich damit Glaubwürdigkeit aufzubauen? Oder könnte es sogar sein, dass genau das Gegenteil passiert, dass sobald man ein Label etabliert wurde, kommt da irgendjemand und sagt, ja, ich habe das aber noch mal ein bisschen genauer analysiert und das funktioniert doch gar nicht und das ist doch gar nicht so. Übrigens, Parallelen sehen wir gerade auch im ganzen Carbon Accounting, ne? Also mit CO2-Emissionsthemen und so weiter. Mhm. Das ist ein sehr, sehr dünnes Eis, gefährlich. Und das könnte sogar dazu führen, dass wir eher Misstrauen damit schüren, als den Effekt, den wir damit gewinnen wollen. Also ich, von meiner Seite, ich würde sagen, zuerst mal von der Regulatorik, von den Regierungen klare Guidelines auf oder wirklich Gesetze aufzubauen. Das ist natürlich auch Wunschdenken, das ist mir klar, weil die Entwicklungen da sind so schnell, dass die einfach auch nicht hinterherkommen. Und das ist vielleicht, ne, Eva, ein Grund, warum wir auch uns dafür stark gemacht haben, Diskussionen zu fördern unter den Menschen, damit, bevor sie irgendwas tun, sich wirklich nochmal bewusst werden, was sie eigentlich tun und ob sie es nicht ein bisschen anders, besser machen können.
Und ergänzend dazu, ich meine, Pia, du hattest das ja gerade auch schon gesagt, so man kommt sehr schnell in philosophische Gesprächsebenen und auch aufgrund dessen wäre es extrem schwer, eine Bemessungsgrundlage für so ein Label zu geben, beziehungsweise das wirklich auch zu übersetzen in etwas, wo man sagen kann, man ist zertifiziert oder man ist so, man kann nachweisen das, sondern im ersten Schritt geht es ja wirklich darum, Grundpfeiler sicherzustellen, dass die kontinuierlich eingehalten werden und dafür dann auch zu sorgen, dass die transparent und offengelegt werden, sodass man eben den Impact von den einzelnen KI-Modulen, Systemen, wie auch immer, erstmal überhaupt sichtbar macht. Und dann eben in einem zweiten Schritt kann man über Regularien oder auch anderen Eckpfeilern sicherstellen, dass das eben in dem Kontext stattfindet, den man vorgibt, den man auch einhalten möchte. Aber in einem gewissen Grad braucht es ja auch eine Flexibilität in der Anwendung, um eben die einzelnen Module und Modelle, die man dann trainiert, anwendet und so weiter, dass man die auch weiter begleiten, wachsen oder implementieren kann. Deswegen bin ich da auch eher bei Karel, dass man eben erst mit einem Bewusstsein anfängt, dann mit einem Frame und wenn dann wirklich noch ein Label notwendig ist, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt vor allen Dingen in Bezug auf Ethik gepaart mit KI wirklich so dienlich ist bei der Geschwindigkeit, bei der sich ja beide mitentwickeln.
Das, was du jetzt gerade skizzierst, kennt man ja auch so ein Stück weit aus den Diskussionen rund ums automatisierte Fahren, ne? Also wie viel Entscheidungsgewalt hat das Auto in Anführungsstrichen? Und bleibt es einfach stehen irgendwie, wenn es eine ethisch-moralische Entscheidung nicht treffen kann, wer entscheidet das dann und so weiter. Das sind ja alles sehr, sehr komplexe Fragestellungen. Und jetzt habt ihr sehr schön den Prozess nachskizziert, den es idealerweise gehen müsste. Also von dem eigenen Bewusstsein über die Verantwortung von Regierungen bis hin vielleicht dann auch eines Labels beziehungsweise das in die Verantwortung nehmen von Unternehmen konkret. Wie denkt ihr denn, wie es passieren wird tatsächlich? Das ist ja jetzt so der ideale Weg. Was erwartet ihr von der näheren bis weiteren Zukunft in Sachen Ethik und KI?
Also ich glaube, dass wir werden sehr viel Regulatorik sehen. Weil je mehr wir sehen, welchen Impact auf die Geschäftswelt zumindest und damit auf das Bruttosozialprodukt, auf Regierungen haben wird, desto mehr, das sehen wir ja überall immer wieder, ne, bei Alkohol vor 100, 200 Jahren oder so, ne, und zwischendurch zu allen möglichen Drogen, das sehen wir immer wieder. Und da wird, sobald es die Gefahr birgt, dass Staatsgewalten ausgehebelt werden können, dann wird es mehr Gesetze geben. Und ich sehe schon, dass wir hier einen Balanceakt finden müssen, und der Industrie ist das auch bewusst, dass sie natürlich darauf achten, weil wir wollen den Fortschritt ja auch nicht komplett bremsen. Und wir haben einen globalen Wettbewerb. Und zu guter Letzt nochmal sogar, was ist denn eigentlich mit einer allgemeiner künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence und so weiter, Sentient, die ganze Thematik, die dann sehr, sehr dystopisch werden könnte, die für die meisten ganz, ganz weit weg ist, aber das gehört alles irgendwie ein bisschen mit dazu, weil wir auch gesehen haben in den letzten 20 Jahren, was Technologie doch alles bewirken kann. Und ich hoffe auch und baue auch natürlich darauf, und wir sehen das ja auch bei der UNESCO, die hat ja auch Regulatorik oder zumindest eine Empfehlung ausgegeben, wie man Ethik in die KI mit integrieren kann. Finde ich übrigens persönlich total bezeichnend, dass sie auch das Thema Nachhaltigkeit als einziges oder als einzige Organisation auch mit in das Thema eingebracht haben. Super wichtig, aber das löst es natürlich nicht.
Ergänzend dazu, also der Ansatz von der UNESCO oder die Empfehlung, die ausgesprochen wurde, ist natürlich ein Aspekt, den wir auch sehr nah mit verfolgt haben. Ich glaube, um auf deine Frage auch hier nochmal einzugehen, was du meinst, was sehen wir denn in Zukunft wirklich nochmal im Kontext der sich jetzt entwickelnden technologischen Fortschritts? Ich bin da noch zwiegespalten, insbesondere wenn es darum geht, dass wir ein globales Thema, also KI ist halt ein allumfassendes und allbetreffendes Thema, das momentan regional auch mit reguliert wird. Also sprich, die EU mit dem EU AI Act hat jetzt für die EU ein Rahmenwerk aufgesetzt, der halt für den Kontext der EU eben gilt und darin dann einzelne Rahmenbedingungen vorgibt. Und viele ja jetzt gerade auch in die Diskussion verfallen, bringt uns das oder wirft uns das innerhalb der EU zurück im Vergleich zu anderen Regionen, sprich die USA und so weiter, erzeugen wir davon, dass Startups oder Unternehmen abwandern, eben weil es woanders mehr Freiheiten gibt. Und ich glaube, es wird halt sehr stark darum gehen, einen Konsens zu finden, der dienlich ist, nicht nur auf regionaler, sondern auch auf anwendungsspezifischer Ebene. Und was meine ich damit? Also insbesondere, wenn es darum geht, wie KI in die Kommunikation oder auch in die Anwendung hin zum Endverbraucher für die Meinungsbildung mit eingesetzt wird, würde ich mir zumindest wünschen, dass wir da nochmal sehr viel differenzierter drauf schauen, als wenn wir es einsetzen für, was Karel beschrieben hat, zur beispielsweise Befischung der Meere oder der einzelnen Regionen. Denn ich glaube schon auch, dass es eine Grundlage geben muss, zukünftig wahr von falsch oder Informationen, die wir nutzen, um eben uns eine Meinung zu bilden, um Dialog zu bauen oder um auch Demokratie und demokratische Werte zu leben, dass wir das stärken und darüber auch sicherstellen, dass wir zukünftig den Inhalten, die wir nachfragen, über die Plattformen, die wir nutzen, nach wie vor Glauben schenken können. Und wir sehen ja heute schon, dass es da wirklich Schwierigkeiten gibt, das auch in der Form mit so aufzusetzen. Und gleichzeitig habe ich Hoffnung, dass wir auch als Nutzer dieser Plattform sicherstellen können, dass das eben mit eingesetzt wird. Das heißt, ich glaube schon auch, dass wir als Nutzer zukünftig da deutlichen einen Einfluss haben können und sollten und den auch wahrnehmen müssen, um das Angebot und die Umsetzung oder Implementierung von KI auf solchen Plattformen, insbesondere wenn es eben um Informationsweitergabe sicherzustellen. Ich glaube aber auch, dass wir da definitiv noch einen Weg zu gehen haben, um wirklich auch die Möglichkeiten auszuschöpfen.
Eva, ich finde das ganz spannend, wenn ich da mal kurz den Faden aufnehmen darf, weil es teilt sich hier fast ein bisschen in zwei Aspekte der Zukunft. Einmal unser allgemeines Leben, ne? Und da gilt ja meistens Economy of Scale. Das heißt, es gibt halt eben nicht 70.000 Browser, sondern halt eben nur 2, 3, die genutzt werden. Es gibt halt eben nicht so viele Social-Media-Apps, die sonst irgendwie sind, sondern auch nur 2, 3, ne? Die global richtig funzen. Und da werden wir genau dein beschriebenes Szenario sehen. Das wird, ich glaube sogar, das wird ultimativ schwierig, weil überall da, wo enorm viel Macht ist, besteht auch viel, viel Gefahr für Schmu. Ich würde noch ein anderes Thema beleuchten wollen vielleicht. Und das ist das viel, viel kleinere und vielfältigere, aber auch nicht zu vernachlässigende, nämlich bei den einzelnen Unternehmen. Die wollen ja auch alle irgendwie mittels KI etwas machen. Also ne, so wie damals vor 160 Jahren mit Strom plötzlich, was mache ich damit? Ne, Elektrizität. Ja, und für die wird es nämlich gar nicht so einfach sein. Ich glaube aber, dass die viel mehr die Chance haben, Responsible AI zu anzuwenden und halt eben auf viele Details zu achten, weil sie viel, viel mehr in Kontrolle sind. Und das wird aber auch trotzdem eine Herausforderung sein. Und vielleicht, um mal auch positiven Twist zu geben, vielleicht durch die vielen kleinen KI-Applikationen, wenn sie es denn tatsächlich schaffen, die einzelnen Unternehmen, und ich rede jetzt hier wirklich über Mittelständler, ne, dann könnte es sein, dass die wiederum eine solche Informationsmenge gut strukturiert hinkriegen, die ein Gegengewicht zu diesen super dominanten, weltumspannenden KI-Konzernen gibt.
Werbung.
Hier noch ein kleiner Hörtipp. Im Demexco-Podcast trifft Gastgeberin Verena Gründel alle zwei Wochen die spannendsten Menschen aus Marketing, Tech und digitaler Wirtschaft. Sie spricht mit ihnen über Herausforderungen, Lösungswege, Lessons learned und entlockt ihnen bisher geheime Business-Performance-Hacks. Hier und auf allen gängigen Plattformen.
Ja, es ist ein vielschichtiges Thema, was auf vielen verschiedenen Ebenen Verantwortlichkeit mit sich bringt. Das habt ihr sehr schön skizziert. Vielen Dank für diesen Einblick. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Hauptfragerunde angekommen. Und ich möchte euch jetzt direkt in eine Schnellfragerunde schmeißen. Mit der Bitte vorneweg, wirklich kurz und knackig zu antworten. Die meisten Fragen davon sind ohnehin geschlossen. Die erste Frage haben wir schon ein bisschen gestriffen. Ich möchte gerne von euch wissen, glaubt ihr, dass KI jemals das menschliche Verständnis für Ethik komplett replizieren kann? Eva?
Ja.
Oha. Sollten KI-Systeme rechtlich als eigenständige Entitäten betrachtet werden?
Unbedingt. Mhm.
Das kann ich nicht so klar wie Karel beantworten. Ich würde eher sagen, nein.
Okay, spannend. Ist es eurer Meinung nach notwendig, globale Standards für KI-Ethik zu entwickeln?
Ja.
Mhm. Absolut.
Da sind wir uns wieder einig. Haben wir heute schon die Technologie, um KI-Entscheidungen vollständig transparent zu machen?
Boah, schwierig. Jein, blöde Antwort.
Aber es ist auch eine kurze Antwort.
Ich glaube, wir haben sie aber nicht im Einsatz.
Ihr ergänzt euch ganz wunderbar. Sehr schön. Glaubt ihr, dass aktuelle KI-Gesetze und Richtlinien ausreichend sind?
Nein.
Natürlich nicht.
Da ist noch viel zu holen, ne? Habt ihr jemals im eigenen Arbeitskontext oder auch privat etwas aktiv abgelehnt im Kontext mit KI, weil ihr ethische Bedenken hattet?
Ja, ganz häufig sogar.
Da gerne von jedem
Aber nicht im Großen, sondern im Kleinen, wenn es denn darum geht, halt eben zum Beispiel gewisse Arbeitsschritte mit auf personenbezogene Aspekte zu setzen. Das war bei uns schon ein paar Mal vorgekommen.
Eva, auch gerne ein Beispiel?
Ich meide manche Plattformen, weil ich nicht mit den Anwendungsbereichen oder mit dem Wirkungsgrad davon einverstanden bin.
Dann werden wir jetzt ein bisschen spielerischer. Welcher Science-Fiction-Film oder welche Science-Fiction-Serie kommt eurer Meinung nach der realen Zukunft von künstlicher Intelligenz am nächsten?
Her.
Es
läuft schon.
Guter Film.
Ey, Pia, da erwischst du mich auf einen ganz schlechten Fuß, weil,
ist nicht mein Metier. Vielleicht ist es eine Dystopie oder ist es eher ein dramatischer Film? Ist es eher du nickst? Also es ist schon...
Nee, ich habe verstanden, worauf du hinaus möchtest als Beispiel. Aber selbst da glaube ich, ich würde mir wünschen, dass dazu beiträgt, oder ich würde mir wünschen, dass es eher eine, wenn ich jetzt sage, es wird eine Komödie, meine ich das eher im Sinn von, dass es halt für uns ein angenehmer Kontext wird und nicht, dass
Also eine gewisse Leichtigkeit.
Ja, eine Leichtigkeit, ein Enablement, eine Anwendung, irgendwie was, was uns allen gut tut, Spaß macht.
Kurze Abschlussfrage. Wenn KI Träume hätte, wovon würde sie wohl träumen?
Ich hätte gesagt...
Weltherrschaft.
Oh nein.
Ach, Karel. Ich bin in meinem Kopf, ich war so oh, wie, all den Möglichkeiten, all das, was uns noch offen steht und wir also halt, wir irgendwie mitgestalten können, du nur so, Weltherrschaft.
Ja, darf ich euch kurz einmal, das hat ein schlauer Kopf, Thomas, sein Familienname ist mir gerade in Fleucht mal erzählt als Geschichte. Er hat gesagt, also wenn wir so eine Super-KI irgendwann mal haben, und das ist nicht lange hin, meinte er, dann haben wir ein Verhältnis wie wir zu einer vielleicht zu einer Ameise oder so, ne? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, also ne, die KI findet uns wie eine Ameisenstruktur oder Bau. Den hegen und pflegen wir eventuell, aber wenn wir eine Autobahn bauen wollen, dann tun wir den gnadenlos wegschieben. Ne? Und deswegen meine ich so ein bisschen diese Weltherrschaft. Es ist es ist eine exponentielle Technologie, da kommt noch einiges auf uns zu.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie euer Buchschreibeprozess ausgesehen hat. Und ich glaube, es ist ein sehr befruchtendes Miteinander hier. Und auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion gewesen. Wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt. Karel, Eva, vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und Food for Thought, den wir jetzt unseren HörerInnen mitgeben. Was in der nächsten, unserer fünften Folge passiert, kann ich noch nicht sagen. Habe ich jetzt den ultimativen Cliffhanger? Wir haben gerade über Serien und Filme gesprochen. Auch hier schaffen wir einen Cliffhanger. Und es geht aber definitiv spannend weiter. So viel darf ich verraten. In der nächsten Folge, nächste Woche. Und euch beiden wünsche ich jetzt jeweils in Brüssel und München noch einen ganz wunderbaren Abend. Und bedanke mich, wie gesagt, nochmal ganz herzlich. Auf bald. Tschüss.
Vielen Dank, Pia.
Vielen Dank, Pia. Tschüss. Ciao, Eva.
Diese Podcast-Staffel von Chronisch Digital entstand als Projektarbeit im Ressort KI im BVDW und erscheint wöchentlich im Zeitraum von April bis Mai 2024. Alle, die sich noch tiefer mit dem Thema KI beschäftigen möchten, können natürlich gerne auch die BVDW-Website besuchen. Verantwortlich für das Thema KI im BVDW ist Katharina Jäger. Ihr könnt Katharina gern bei etwaigen Fragen kontaktieren. Abonniert diesen Podcast und folgt dem BVDW bei LinkedIn oder Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.
Das war Chronisch Digital. Der Podcast über Daten, Kreativität und Verantwortung vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr zu unseren Themen und weitere Folgen findest du auf bvdw.org.